Ich begrüße euch bei Tunats Thema. Der US-Moderator Jimmy Kimmel ist nach seiner vorläufigen Absetzung zwar wieder auf Sendung. Dennoch liegen weiter dunkle Wolken über der amerikanischen Late-Night-Szene und Medienlandschaft. Am Horizont prangt die Einstellung der Late Show mit Stephen Colbert, welche im Mai 2026 bei CBS enden wird. Alarmierend ist diese Tatsache vor allem auch deshalb, weil sie als Zugeständnis des Mutterkonzerns Skydance an Colbert-Gegner Donald Trump gewertet wird, um die kürzlich erfolgte Fusion mit Paramount zu sichern. Auch Tech-Konzerne bauen eine immer größere Nähe zum Präsidenten auf und beugen sich seinem Druck. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, die Frage nach der Zukunft einzelner Sendungen und Konzerne ist mehr. Es ist die Frage nach der Zukunft der amerikanischen Meinungsfreiheit und dem eigenen Demokratieverständnis per se. Ja, sprechen möchte ich darüber mit Philipp Alvarez de Sousa Soares, dem Silicon Valley-Korrespondenten vom Handelsblatt. Er verfasste zu dem Thema unter anderem einen Artikel mit dem Tenor Causa Jimmy Kimmel. In Amerikas Konzern entscheiden Feiglinge. Jetzt ist er also zugeschaltet, Philipp Alvarez, direkt aus den Staaten, genauer gesagt aus dem Silicon Valley. Wo erwische ich Sie denn jetzt genau?
Erstmal, ich bin gerade in meinem Homeoffice in San Francisco.
Ah, direkt in San Francisco. Ja, es ist ja so generell, dass in den USA zwei politische Pole vorherrschen, also beziehungsweise zwei politische Lager, die sich in den letzten Jahren immer mehr polarisiert haben und dass sich das politische Extrem anheizte und das Land gespalten hat. Ist das bei Ihnen vor Ort in San Francisco auch so? Weil da gab es ja auch Bürgermeisterwahlen vor einiger Zeit, wo es auch einen krassen Umbruch gegeben hat, tatsächlich.
Ja, zumindest für die Verhältnisse hier, weil es, also San Francisco ist ja mit die liberalste, linkeste, also politisch links ausgerichtete Stadt in den USA. Und bei den Bürgermeisterwahlen ging es eigentlich vor allem um die verschiedenen demokratischen Kandidaten. Und hier, es hat dann ungewöhnlich konservativer Kandidaten, Erbe der Levis, also dieser Jeans-Dynastie, gewonnen. Und das gilt hier schon als ungewöhnlich, ja, und wurde als Stimmungswechsel wahrgenommen. Aber es ist, also über 80% der Wähler hier haben damals für Kamala Harris gestimmt und das ist, ist immer noch eine liberale Hochburg wie eh und je.
Okay, aber das heißt, dieser Levis-Erbe, der jetzt Bürgermeister geworden ist, aber hat er trotzdem irgendwie eine Beziehung zu Trump oder gibt es da...
Ist auch der Demokrat, also der ist Mitglied der Demokratischen Partei und genau, und da auch ganz gut vernetzt, aber es geht, innerhalb dieses Spektrums ist er halt eher konservativ, gerade im Vergleich mit seiner Vorgängerin.
Ja.
Genau, und zum Beispiel jetzt gerade gab's eine Geschichte, dass er Donald Trump versucht ja gerade in die Großstädte der USA immer wieder die Nationalgarde zu schicken, um da vorgeblich aufzuräumen und Kriminelle zu verhaften und so weiter, was natürlich nur vorgeschoben ist. Und gerade hier in San Francisco gibt es natürlich auch solche Probleme, aber deswegen muss man nicht die Nationalgarde schicken. Und das hat der Daniel Lurie jetzt gerade jetzt am Wochenende abgewendet. Trump hat dann ihren Rückzieher gemacht und er hatte aber eher die Tech-Konzernkontakte des Rathauses genutzt. Dann hat zum Beispiel Salesforce-Chef Benioff bei Trump angerufen und dafür geworben, doch nicht die Nationalgarde zu schicken, obwohl er das selber vorher gefordert hatte und Trump hatte dann ein Einsehen.
Ah ja, okay. Ich dachte nämlich zum Beispiel, dass jetzt vielleicht auch gerade in, ja, wo Sie sind eben im Silicon Valley, ja, sich vielleicht auch sozusagen dieser Spalt immer mehr abbildet, weil man ja zum Beispiel diesen Tech-Unternehmern ja auch eine nicht unerhebliche Nähe zu Trump und J.D. Vance zum Beispiel auch nachsagt und man erwartet natürlich, dass sich dann sozusagen diese
ja, ich sage es, diese neuen Strukturen, dass sie sich gesellschaftlich dann letztendlich irgendwie vielleicht ein Stück weit auch abbilden, dann da bei Ihnen vor Ort, ja.
Das stimmt, aber das ist kompliziert. Also es gibt diesen Sinneswandel im Silicon Valley, gerade bei den Unternehmern und Managern, ja, die sich sehr im Vergleich zur ersten Amtszeit Trumps nun sehr auf ihn einlassen und vorauseilend seine Politik umsetzen, zum Beispiel indem sie Diversitätsinitiativen in den Unternehmen absagen und so weiter oder sich dann ihn öffentlich loben und so weiter, oder an diesen Dinnern im Weißen Haus teilnehmen. Und das gab es früher in der Form nicht. Das stimmt, ja, aber im Kern, die Bevölkerung ist weiter sehr Trump-kritisch und der kriegt ja politisch auch keinen Fuß auf den Boden. Es ist eher beunruhigend mit anzusehen, dass es so wenig Proteste gibt, aber das ändert sich gerade. Also zumindest gibt es jetzt mehr Aufbegehren als noch vor ein paar Monaten.
Okay. Ja, tatsächlich habe ich das jetzt nicht so dezidiert verfolgt, dass ich jetzt geguckt habe, wo sind die Proteste, aber es war ja, da kommen wir dann ja auch drauf zu sprechen, es gibt ja eben diese Einstellung von Jimmy Kimmels Sendung und dann hat man schon gehört, dass auch Leute da auf die Straße gegangen sind. War jetzt dann eher dann teilweise in, weiß ich nicht, Los Angeles oder in New York oder wie haben Sie diese Proteste wahrgenommen?
Ja, also da gab es Proteste auch auf der Straße zum Teil, aber ich fand, da war vor allem relevant quasi der Kundenprotest. Also es haben ja dann, Jimmy Kimmel läuft ja bei ABC, das gehört zu Disney und dann haben sehr viele Disney Plus Abonnenten gekündigt, auch mit dem Hinweis darauf. Und auch der Börsenwert von Disney brach dann ein im Nachgang und das war eigentlich der stärkste Hebel, um da politisch zu protestieren. Und es gab ja sogar auch Republikaner und eher politisch rechtsstehende Leute wie Ted Cruz oder auch diesen Podcaster Joe Rogan, die diese Beschneidung der Redefreiheit kritisiert haben. Also da war der Backlash ziemlich groß.
Stimmt, ja, da hat man dann natürlich schon auch gemerkt, dass sie dann ein Stück weit darauf reagiert haben. Ja, ich habe mir immer ein Zitat rausgeschrieben aus ihrem Artikel. Es kam eben dazu, zu der Einstellung der Jimmy Kimmel Show, und die läuft ja auf ABC, die eben zu Disney gehört. Und der Chef ist eben Bob Iger. Und über den haben sie gesagt, unter dem Druck der Regierung Donald Trumps bückte er sich in kürzester Zeit wie der Lakai eines Despoten. Wie würden Sie denn sagen, wie ist momentan so diese Stimmung in diesen US-Unternehmen? Warum nehmen Sie diese Position Ihrer Meinung nach ein und wo hört das so her und worauf wird das wahrscheinlich noch hinauslaufen?
Ja, erstmal kurz zur Einordnung, weil das war der Artikel, das war ein Kommentar, also das war meine Meinung. Und genau, das fußt aber natürlich also auch auf ein, soll man sagen, ein Wandel der Wirtschaftskultur hier, das gab es vorher nicht so sehr, dass Unternehmenschefs, die eigentlich auch selber sehr mächtig sind und privilegiert sind und jetzt zum Beispiel bei dem Disney-Chef, der macht das ja schon eine Weile, der muss jetzt nicht fürchten, plötzlich in die Armut zu verfallen oder also er könnte es sich eigentlich leisten, zu widerstehen. Es gibt ja auch manchmal Beispiele, dass Unternehmenschefs das machen, aber die allermeisten, jetzt auch gerade hier im Silicon Valley oder bei den Medienkonzernen, beugen sich diesem Druck schon zum Teil vorauseilend. Da muss Donald Trump noch nicht mal konkret eine Sanktion in den Raum gestellt haben, dass sie schon ihre eigenen Handlungen danach ausrichten, was er wollen könnte. Und das ist wirklich eine sehr bedenkliche Entwicklung und das gab es so in dieser Intensität vorher noch überhaupt nicht in den USA. Und ich kann es auch persönlich nicht recht nachvollziehen, warum man nicht, wenn schon derart privilegierte Menschen ihre Situation nicht, also ihre Möglichkeiten nicht nutzen, um dem zu widerstehen oder Protest zu äußern, wer soll es denn dann machen?
Aber Sie glauben jetzt zum Beispiel nicht, dass das in dem Fall jetzt der eigentlichen politischen, persönlichen Überzeugung entsprochen hat, sondern dass das einfach wirklich opportunistische Äußerungen waren, die praktisch nur darauf aus waren, sich in eine organisatorisch gute Position zu bringen.
Das kann ich natürlich nicht belegen. Also ich habe jetzt nicht mit Bob Iger gesprochen, aber es ist, ich denke nicht, also es deutet zumindest viel darauf hin, dass dem nicht so ist. Seine Frau zum Beispiel ist Journalistin. Er war selber jetzt nicht als republikanischer Hardliner bekannt. Und es ist ja ähnlich auch zum Beispiel bei Tim Cook, dem Chef von Apple. Apple ist eigentlich schon von seinem Gründer Steve Jobs ja ein sehr liberal eingestellter Konzern. Tim Cook ist homosexuell Ihm war Vielfalt im Unternehmen immer sehr wichtig und so weiter. Und er lässt sich jetzt dazu hinreißen, immer wieder diese Ehrerbietungsgesten zu demonstrieren. Neulich hat er ja dann Trump so eine vergoldete Glasaufsteller mitgebracht als Geschenk und lobt den Präsidenten jetzt immer. Und genau, also ich kann es nicht nachvollziehen und das gab es vorher auch nicht so.
Ja. Meinen Sie, dass das irgendwie ein Stück weit berechtigt ist, weil Trump ja schon sozusagen immer weiter auch autokratischere Strukturen schafft, die letztendlich dann auch gewisse Institutionen mehr unter Zugzwang bringen als früher? Aber glauben Sie, dass diese Entwicklung tatsächlich so stark ist? Oder würden Sie schon eher sagen, dass diese Unternehmen es sich ein Stück weit einfach zu einfach machen und da einfach so bequemlich sind, dass sie einfach sagen, wir wählen hier den geringsten Widerstand und haben da vielleicht auch ein zu geringes Verantwortungsgefühl?
Ja, die Begründung ist ja immer, dass gerade angestellte Manager in börsennotierten Konzernen die Interessen der Aktionäre zu vertreten haben. Und dann kann man, weiß ich, um beim Beispiel Apple zu bleiben, Donald Trump droht mit Zöllen für die Importe aus China. Apple ist sehr abhängig von China. Und dann sollte der CEO in dieser Logik natürlich dafür sorgen, dass das möglichst nicht so kommt und Apple verschont bleibt. Ja, aber ich finde, also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde, so einfach kann man es sich nicht machen. A, ist die Frage, ob, wenn eine Gesellschaft und ihre Regeln langsam sich auflösen, also eine liberale Gesellschaft, das ist ja auch für Unternehmen wichtig, in so einem Umfeld zu agieren und auch da, dass man da einen verlässlichen Rahmen hat. Und wenn man selbst dazu beiträgt, dass dieser Rahmen sich auflöst, glaube ich nicht, dass es im Interesse von global vernetzten Konzernen ist. Und insofern ist das immer... Also für mich, das ist so ein kurzfristiger Opportunismus, der sich in so einer Binnenlogik von Konzernen rechtfertigen lässt. Aber ich finde, die Verantwortung von Managern oder Eigentümern großer Konzerne geht darüber hinaus. Und deswegen halte ich das für fehlgeleitet.
Man könnte ja theoretisch auch argumentieren, dass wenn die Unternehmen sich zusammenschließen würden, dann hätten sie ja eigentlich auch eine größere Stärke, mit der sie Trump entgegentreten können. Ist das dann vielleicht auch ein Konkurrenzdenken und ein gegenseitiges Abgrenzungsdenken, was vielleicht dann doch immer noch so tief verwurzelt ist in so einer kapitalistischen Logik, die vielleicht dann so einen Zusammenschluss verhindern?
Sicher, also das spielt sicher auch eine Rolle, gerade weil Donald Trump ja versucht, zum Teil die Konzerne dann gegeneinander auszuspielen und jetzt, weiß ich, gerade die Tech-Industrie ist ja auch sehr wichtig für die USA und auch deswegen auch für Donald Trump. Und da zum Beispiel der Nvidia-Chef war dann schnell sein Liebling und den hat er immer gelobt. Tim Cook von Apple hat er dann runtergemacht, bis der sich gebeugt hat. Das spielt natürlich eine Rolle, aber ich glaube, es ist schon... komplex, also jetzt, um zurück zu dem Medienbeispiel zu kommen, da ging es ja dann zum Teil auch um genehmigungspflichtige Fusionen zum Beispiel.
Genau, ja.
Also jetzt hier Paramount, Sundance, weil da gab es ja auch den Fall mit Stephen Colbert und das spielte indirekt ja auch eine Rolle. Oder jetzt bei Jimmy Kimmel, das ist auch eine Besonderheit des Mediensystems hier, dann es gibt hier so lokale Unternehmen, die einzelnen Sender kontrollieren und die also diese Sendetürme und die quasi schicken dann das Funksignal des Senders raus. Und die kann man, also die werden reguliert von der FCC, der zuständigen Behörde. Und auf die wurde ja auch Druck ausgeübt. Und manche haben auch dann wirklich nicht, obwohl dann Jimmy Kimmel als Sendung ja wieder eingesetzt wurde von Disney, haben das dann nicht ausgestrahlt. Und da gab es auch eine Fusion, die im Raum stand. Die Nexstar heißt das eine Unternehmen, wollte mit Tegna sich zusammenschließen so, und brauchte dazu die Genehmigung der FCC. Und Ähnliches gab es auch neulich, also T-Mobile hier, die Tochter der Deutschen Telekom in den USA, das erfolgreichste Mobilfunkunternehmen der Welt, die wollten Kabelunternehmen übernehmen und brauchten dazu auch die Genehmigung. Und in dem Zusammenhang lässt sich auch eher verstehen, warum T-Mobile oder die Telekom im Moment sehr auf Trump eingehen und dann für seinen neuen Wahlsaal spenden und so weiter.
Also da kommt dann vielleicht natürlich dann auch nochmal eine Entwicklung mit rein, die vielleicht ein Stück weit unglücklicherweise dann praktisch diese zeitliche Parallelität hat, dass der Fernsehmarkt momentan auch in den USA und der Medienmarkt unter so einem hohen Konsolidierungsdruck steht, wo praktisch Unternehmen sich selber irgendwie, wie jetzt ein Stück weit auch Disney, Warner Bros. Sich selber ins Schaufenster stellen zum Verkauf, um praktisch durch gegenseitige Übernahmen und Fusionen Synergien zu erschaffen, um überhaupt noch bestehen zu können auf diesem Markt, der sich so stark verändert hat im letzten Jahrzehnt.
Ja, das, natürlich. Das ist, sehen wir in Europa ja auch, aber da kommt es immer ein bisschen erst zeitverzögert an. Also der Medienmarkt hier ist total unter Druck und unter diesem halt Konsolidierungsdruck, wie Sie das beschreiben. Und diese Fernsehsendung oder dieses alte Fernsehgeschäftsmodell, das funktioniert so halt nicht mehr. Und deswegen muss man jetzt gucken, wie man noch zurechtkommt. Und das ist schade, gerade für diese großen Late-Night-Shows, die in der Produktion oft erstaunlich teuer sind.
Ja.
Aber halt nicht mehr genug Werbeeinnahmen versprechen, damit sich das in der Form lohnt, wie es das früher der Fall war.
Ja, aber würden Sie sagen, also wenn Sie jetzt vielleicht mal, ich meine, Sie sind Korrespondent für Silicon Valley, aber Sie haben sicherlich auch als Korrespondent, der eben vor Ort ist, ein Gespür für die Strebungen, die in der Bevölkerung sind und was da so für ein emotionales Klima herrscht. Glauben Sie denn, dass innerhalb der Bevölkerung das Bedürfnis nach Satire, das Bedürfnis nach diesen Late-Night-Sendungen, um eben halt auch, ja, ich sage jetzt mal, politische Zusammenhänge diskursiv zu machen, doch so hoch ist, dass das nicht eigentlich ein Stück weit auch eine Sicherheitsinstanz sein könnte, dass ein gewisser Grad an diesen Sendungen praktisch bestehen bleibt?
Also ich glaube schon, dass es das Bedürfnis gibt und es sind auch populäre Formate, aber also bei den nachwachsenden jungen Generationen ist das halt nicht mehr so. Die konsumieren das zum Teil auch, aber dann halt als kleine Clips auf TikTok oder anderen Portalen. Und dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr. Ne? Das ist ja auch, ich meine, wir Zeitungen leiden ja auch weiterhin darunter, dass das immer weiter sich ausdifferenziert und fragmentiert, dieser Markt. Und ob es dann so ein paar, also diese paar großen Shows, die dann große Teile der Bevölkerung zusammen vom Fernseher sich angeschaut haben, diese Zeiten sind absehbar vorbei. Und es kann sein, dass wenige Formate überleben, aber zumindest nicht so viele, wie es derzeit sind. Weil es gibt ja in den USA wirklich sehr viele Late-Night-Shows und das kennen wir so aus Deutschland ja gar nicht mehr. Ne? Also
stimmt schon,
Harald Schmidt. Gab es ja im Prall und so weiter, aber das ist ja vorbei. Das können Sie besser beurteilen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer.
Böhmermann vielleicht.
Großen deutschen Böhmermann, ja, genau. Und, aber das ist ja auch was Besonderes. Wenn es gebührenfinanziert ist, ist man da ja unabhängiger.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei uns, wenn es darum geht, wie hoch werden die Beiträge bemessen, die Beitragszahlungen, steht natürlich auch unter Druck. Ne? Aber klar, grundsätzlich hat man da natürlich momentan durchaus noch die Möglichkeit. Ich finde, Sie haben ja auch Satire als eine Art Kontroll in Ihrem Artikel, Satire als eine Art Kontrollinstanz gefasst. Was ich auch sehr gut finde, wo ich da auch mit übereingehen würde, wenn diese Kontrollinstanz denn perspektivisch verloren gehen würde, weil dann zum Beispiel irgendwann, vielleicht in 10 Jahren oder wann auch immer, es gar nicht mehr diese Personen gibt, die solche Sendungen moderieren und diese Inhalte transportieren. Glauben Sie, dass in der amerikanischen Gesellschaft irgendwann der Punkt eintritt, dass praktisch Trump das Ganze so weit umgepolt hat, dass die Leute dann praktisch, denen das ein Stück weit vielleicht egal ist oder dass so eine fatalistische Haltung eintritt? Oder glauben Sie, dass das immer noch ein Übergewicht hätte, dass genug Leute in der Bevölkerung da sind, die das einfordern würden, dass man diese Kontrollinstanz weiter aufrechterhält und damit auch eine Form von Meinungsfreiheit?
Ich glaube, die Meinungs- und Redefreiheit, dafür gibt es eine ganz klare Mehrheit, dass man das schützt in den USA. Es ist halt nur die Frage, zum Teil, wie das gerahmt wird. Also wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass auch dann damals, nach dieser Jimmy Kimmel-Entscheidung gab es ja auch Proteste von konservativer, von rechter Seite. Und es gibt dieses Bedürfnis auch, aber es ist halt nicht mehr so homogen wie früher und manifestiert sich dann in so ein paar großen Formaten, sondern jede gesellschaftliche Subgruppe hat dann ihr eigenes Ding und ihre eigene YouTube-Show, ihren eigenen Podcast oder YouTube-Shorts, die sie sich anschauen. Das ist ja ein generelles Problem, dass das Mediensystem, das zerbricht so in lauter kleine Splitter und da hat dann aber auch weniger Schlagkraft, würde ich behaupten. Aber das muss sich in Zukunft noch zeigen. Vielleicht entwickeln sich ja auch neue Formate, die dann ähnlich gut diese Kontrollfunktion ausüben können. Aber ich wäre zumindest skeptisch.
Okay. Man könnte natürlich sagen, Sie haben TikTok eben erwähnt, dass es da eben durchaus vielleicht, ja, heutzutage sagt man Influencer gibt, die dann vielleicht ihren Content in einer kürzeren Form und in einer anderen Rahmung, wie sie sagen, darbieten. Aber es ist grundsätzlich noch Gesichter gibt, die auch mit bestimmten Haltungen in Einklang gebracht werden und die dann praktisch auch ihre Überzeugungen und ihre Werte dann nach außen tragen und dadurch ja sozusagen dann auch bestimmte Gruppen an sich binden letztendlich, die das dann wiederum auch kulturell, gesellschaftlich dann leben, ne?
Das wird es auch, denke ich, in Zukunft weiterhin geben. Und es gibt ja, ich hatte ja schon die Podcaster erwähnt, hier Joe Rogan ist ja der erfolgreichste Podcast der Welt sogar, das ist ja eher konservativ, aber wenn, also weil er sich damals auch, also ich, es gab damals die These dann, weil jemand wie er sich auch kritisch geäußert hat zu der Jimmy Kimmel-Absetzung, dass das auch nochmal dann den Backlash immens verstärkt habe. Und ich glaube, das kann schon funktionieren, aber es ist halt, also früher gab es halt noch diese Shows, die auch die beiden gesellschaftlichen Lager mehr vereint haben, weil es nicht so klar getrennt war und sich verschiedene Teile der Gesellschaft darauf einigen konnten, dass das lustig ist oder dass man sich darüber auch informiert oder dass da legitime Dinge vorgetragen werden. Aber wenn das immer mehr verloren geht, dann bricht auch die Gesellschaft mehr auseinander. Das ist leider schade und da sehe ich noch keinen Ersatz. Aber das ist, wie gesagt, kein US-spezifisches Problem. Hier ist es nur besonders polarisiert gerade.
Vielleicht nur mal kurz politisch gesehen. Glauben Sie denn, dass diese Tendenz der Autokratisierung von Trump und praktisch immer mehr praktisch die wirklich demokratischen Strukturen zu unterwandern, dass diese Tendenz und die vielleicht auch so nicht nur zu unterwandern, sondern die auch nachhaltig zu zerstören, dass die praktisch dann nicht mehr gesellschaftlich intakt sind, dass das eine Entwicklung ist, die jetzt dann auch weiter voranschreitet? Oder glauben Sie, da ist irgendwann dann auch ein Punkt erreicht, wo praktisch Trump dann nicht mehr so weit gehen kann irgendwann, weil dann doch irgendwie zu viele Leute auf die Straße gehen werden und dagegen mobil machen?
Schon, dass das passieren kann. Und man sieht das ja jetzt auch schon, dass es mehr Widerstand gibt und die Republikaner oder Trump, die bangen ja jetzt bei den Midterms, also diesen Zwischenwahlen fürs Parlament, dass sie da vielleicht ihre Mehrheiten verlieren könnten. Und also das funktioniert schon noch. Also es wird manchmal jetzt auch gerade in Europa wird so das schon. Also finde ich zu sehr der Teufel an die Wand gemalt und so getan, als wären die USA schon in die Autokratie abgerutscht. Also so weit ist es noch nicht. Es ist passieren sehr viele bedenkliche Dinge gleichzeitig, aber es ist noch Hoffnung da und das kann man auch nicht. Also selbst jemand wie Trump, der jetzt wirklich eine beachtenswerte Machtfülle vereint, schafft das nicht in so kurzer Zeit und auch eine Amtszeit reicht dafür nicht aus. Es wird dann spannend sein zu sehen, was in der nächsten Legislaturperiode passiert und wie das dann, ob man das wieder zurückdrehen kann, falls die Demokraten gewinnen oder welcher republikanische Kandidat das dann weiterführt.
Ja, wenn man jetzt mal den normalen Verlauf annimmt, was momentan vielleicht im Raum steht, aber da weiß ich natürlich wieder nicht, vielleicht inwieweit das schon zu dystopisch ist, dass ja auch von Trump mal in den Raum gestellt wurde, dass er halt vielleicht versuchen könnte, praktisch seine Legislaturperiode entweder zu verlängern oder dafür zu sorgen, dass eben ein Präsident zum Beispiel auch ein drittes Mal wiedergewählt werden kann, sodass vielleicht auch eine Möglichkeit bestünde, dass Trump halt tatsächlich weiter regiert.
Ja, ich weiß, das begleitet ihn ja schon eine ganze Weile, diese Idee. Ich glaube, er hat sich jetzt gerade wieder dazu geäußert, dass er selber der Auffassung ist, dass die Verfassung das nicht hergibt, aber dieses Trump-Lager hat auch schon Gutachten verfassen lassen, wie man diesen Verfassungszusatz eventuell juristisch anders bewerten oder aushebeln könnte, aber ich glaube, so weit ist es noch nicht. Also das wäre, eigentlich wäre das nicht legal und ich sehe nicht, dass man das durchsetzen kann, aber wer weiß. Also es sind ja schon viele Dinge passiert, die hätte man sich vor 2, 3 Jahren noch gar nicht vorstellen können.
Ja, das ist wahr. Ja, um vielleicht sozusagen nochmal den letzten Punkt unseres Austausches vielleicht anzureißen. Es ist ja so, dass Sie hätten das eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass zum Beispiel, ich glaube, Sie haben das in Bezug auf Tim Cook gemeint, der ja eigentlich eher auch eine liberalere Einstellung haben sollte oder die man ihm theoretisch eher unterstellen würde, dass es eigentlich ein doch ziemlicher Widerspruch in sich selbst ist, dass eigentlich diese Unternehmen teilweise eigentlich so diese eher autokratischeren Strukturen unterstützen und eigentlich dadurch doch aber auch Gefahr laufen, dass sie ihre eigene Unabhängigkeit oder ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten vielleicht auch in der Zukunft, sich am freien Markt sozusagen groß zu machen, gefährden, wenn Amerika insgesamt autokratischer würde, oder?
Ja, genau, also davon bin ich überzeugt, dass das schon mittelfristig unklug ist, so opportunistisch auf kurze Sicht zu handeln.
Ja.
Aber ja, ich verstehe schon den Druck, der auf einem lastet, wenn die Bundesregierung in den USA einen auf den Kieker hat und versucht, das Geschäftsmodell zu stören, dass man dann diesen Druck eher nachgeben will. Aber wie gesagt, man sieht ja auch zum Beispiel in Silicon Valley gibt es Unterschiede jetzt zwischen Apple und Google und Microsoft. Also der Microsoft-Chef Satya Nadella zum Beispiel, der tritt viel weniger häufig in Demutsgeste in der Öffentlichkeit auf und versucht sich da einzuschleimen. Wir wissen nicht, was im Hintergrund läuft, aber da gibt es schon Nuancen, die man nutzen kann, um sich unabhängig zu machen oder die eigene Unabhängigkeit auch zu schützen. Und ich finde, die sollte man ergreifen. Und es ist mir unbegreiflich, wie man in der, also weil das ist ja total echt extrem, also auch bei Meta, Mark Zuckerberg, wie der sich da angewidert hat.
Unglaublich,
schon vorher, ja. Und bevor überhaupt irgendwie Druck ausgeübt wurde. Und das, ich meine, in der Geschichte gibt es dazu Parallelen, ja, dass die Wirtschaftselite schnell umfällt und eigentlich nur an sich selber denkt, aber eigentlich müsste man daraus gelernt haben und wissen, dass das spätestens langfristig auch backfeiern kann und man sich damit selbst schadet.
Ich habe tatsächlich, also ich stimme Ihnen einige dazu, das, was mir so ein bisschen das Ganze plausibilisiert hat, ist praktisch, das habe ich in einem Artikel gelesen, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie setzt sich überhaupt so dieses libertäre und eigentlich techno-utopische Weltbild so aus dem Silicon Valley irgendwie zusammen. Und wo es mir logisch erschien, da in dem Artikel wurde so argumentiert, dass zum Beispiel diese, ja, ich sage jetzt mal Technologieüberhöhung und so dieses, dass die Firmen selbst sich eigentlich so als den größten Pfeiler der Gesellschaft darstellen wollen, irgendwie so als, ich sage jetzt mal, höchstes Gut der Gesellschaft und höchstes Gut des Bildungsbürgertums und so, dass die selbst gerne eigentlich so an der Spitze von so einem autokratischen Gefüge irgendwie wären und selber vielleicht auch, dass denen zumindest zu Pass kommt, wenn gewisse staatliche Regulierungen letztendlich dann wegfallen.
Das spielt natürlich auch noch eine Rolle und es gibt auch, also ich weiß nicht, ob Sie jetzt auf Peter Thiel und so weiter ansprechen.
Unter anderem, ja.
Genau, dieser oder hier Marc Andreessen, einer der wesentlichen Wagniskapitalgeber hier.
Genau.
Die sind wirklich, also das ist nochmal ein Sonderfall, dazu würde ich jetzt Tim Cook und so weiter nicht zählen. Die sind wirklich davon überzeugt, dass es auch richtig ist und dass man diese einen technolibertären Staat anstreben sollte, mit wenig Regulierung und ich teile das persönlich nicht. Meine eigene Meinung ist das nicht, aber das ist zumindest eine eigene Ideologie, die in sich kohärent ist. Und das ist halt ein Teil des Meinungsspektrums. Und dann ist es auch wirklich Überzeugung. Dann kann ich das zumindest, dann ist es kein Opportunismus. Nur, obwohl ich finde, dieses Theoriegebilde, das ist schon auch inhärent sehr opportunistisch, weil es ja den eigenen Unternehmen und dem eigenen ökonomischen Vorteil nutzt. Für mich, wie der persönliche Meinung erscheint, ist ein bisschen bigott, das dann so, als Vorteil für die Gesamtgesellschaft zu verkaufen, aber das ist zumindest nachvollziehbar und eine echte Überzeugung offenbar.
Ja, letztendlich würde das dann ja sozusagen nochmal auf so einen Endkampf dann hinauslaufen, ne? Also, dass man dann sagt, wenn praktisch dann ein Technologieunternehmen da wäre, was für sich diese Stellung beanspruchen würde und auf der einen Seite steht dann aber Trump, der diese Stellung für sich beansprucht, dann ist man wieder in so einer Konstellation, wer ist stärker und wer schluckt dann sozusagen wen und stellt dann diese letzte autokratische Instanz da. Darauf wird es ja eigentlich dann, wenn man das mal so ganz trivial irgendwie sich auf einem Blatt Papier aufzeichnen würde, hinauslaufen würde wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung, oder?
Ich glaube, es gab im Silicon Valley einige, die schon während des Wahlkampfs und dann auch nach dem Wahlsieg von Donald Trump sich das zu einfach vorgestellt hatten und dachte, das wird dann so ein Durchlauf und der ist jetzt auf unserer Seite, aber es zeigt sich ja etwa an dem Konflikt da mit Elon Musk und am Ende ist es, glaube ich, gar nicht ausgemacht, dass er diese Überzeugungen teilt. Und es deutet auch vieles darauf hin, dass dem nicht so ist. Und so eine Allianz kann auch schnell wieder zerbrechen. Und am
Ja.
Ende ist er aber der Präsident und
Genau.
hat die Macht inne. Und es könnte gut sein, dass man sich da am Ende verbrennt und
Ja.
naiv agiert hat.
Um vielleicht jetzt gegen Ende nochmal auf die stärker auf die Medienbranche zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, haben Sie insofern einen Einblick oder eine Idee davon, wenn man jetzt sagt, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Skydance, der sich ja momentan als wirklich Big Player in Stellung bringt, wo dann eben Sender wie CBS, wo es ja jetzt zum Beispiel auch eine neue Redaktionsleiterin gibt und den Sender sozusagen auf eine bestimmte Linie bringt, ist dann zum Beispiel NBC Universal, das dann als Gegenspieler praktisch als Fluchtpunkt fungieren könnte für zum Beispiel Late-Night-Hosts, die dann eher dahin gehen können. Gibt es da dann noch ausreichend Player, die dann ein Gegengewicht bilden?
So, ob es ausreichend ist, das sei mal dahingestellt, aber es wird immer noch, also das ist ja, denen geht es ja vor allem darum, auch Geld zu verdienen. Das ist ja jetzt nicht die Taz oder so, die da versuchen, quasi eine tiefere Überzeugung zu vertreten. Und also ein sehr großer Teil der Amerikaner ist eher liberal links eingestellt und für die wird es auch immer eine mediale Heimat geben, einfach weil man damit Geld verdienen kann. Und da, dann könnten auch solche, also die Late-Night-Hosts da unterkommen. Ich glaube halt, wie gesagt, dass es in Zukunft nicht mehr so viele geben wird und weil dafür das Geschäftsmodell nicht mehr gut genug funktioniert. Es sei denn, die geben sich damit zufrieden, künftig auf anderen Plattformen, wo man weniger Geld verdient, ihre Show zu machen. Das Mediensystem wird jetzt nicht komplett nach rechts
Kippen.
gedreht. Also es gibt
Ja,
da immer
okay.
noch genug Raum für beide Seiten.
Vielleicht gestatten Sie am Ende nochmal so die persönliche Frage. Ich meine, Sie sind vor Ort als Korrespondent, als Journalist. Wie gestaltet sich denn so aktuell Ihre Arbeit da? Ich meine, Sie sind in San Francisco nah am Silicon Valley dran. Können Sie Ihrem Job so noch nachgehen, wie es Ihrem eigenen Anspruch entspricht? Also haben Sie noch Zugang zum Feld sozusagen? Oder merken Sie auch in Ihrer alltäglichen Arbeit, dass es für Sie immer schwieriger wird, zum Beispiel an Informationen zu kommen oder an einen Austausch zu kommen?
Bislang ist das Gott sei Dank nicht so. Also es ist, dass zum Beispiel Unternehmen versuchen, über manche Themen nicht zu sprechen oder
Ja.
gerade für ausländische Medien manchmal schwierig ist, hier an Interviews mit Führungskräften zu kommen und so, das war ja schon immer so. Aber dass wir hier behindert werden, ist bislang nicht so. Man macht sich manchmal Sorgen, ob, weiß ich, irgendwelche Social Media Feeds überwacht werden und ob man dann ein Problem kriegen könnte beim Visum oder ähnliches, aber ich versuche mich davon nicht beeinflussen zu lassen.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle für den Austausch. Jetzt merke ich gerade, wir haben uns am Ende dann doch wieder gesiezt, obwohl wir eigentlich das Du vorher ausgemacht hatten. Aber es war trotzdem sehr angenehmer Austausch und sehr interessante Informationen, die Sie mit mir geteilt haben. Deswegen bis hierhin vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
Fand ich auch und hat Spaß gemacht.